Podcast, das Spezial.
Es ist Ende Februar, Anfang März und wir haben Sonne draußen in Castrop-Rauxel. Und ich habe auch ein bisschen Sonne im Herzen heute, weil ich wieder eine Spezialfolge unseres Podcasts aufzeichne. Mein Name ist Tobias Weckenbrock und ich habe einen Gast hier bei uns im Studio. Und der kommt aus Wien heute nach Castrop-Rauxel, denn er ist eigentlich Castrop-Rauxler, aber durch seine berufliche Karriere bzw. seine Studiums- und seine auch künstlerische Karriere weit gereist in Deutschland und auch Europa. Philipp Kowalski ist heute bei mir. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich.
Servus, grüezi und hallo, genau. Ja. Der Philipp Kowalski hat einen Preis gewonnen. Und das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir darüber berichtet haben. Aber ich habe gesagt, wir müssen unbedingt mal den Philipp Kowalski hier haben. Denn er hat einen, ich glaube, sehr international, sehr renommierten Preis gewonnen, den Red Dot Design Award, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar mit einer, also aus meiner Sicht, echt abgefahrenen Installation. Vielleicht mögen Sie einfach mit eigenen Worten mal beschreiben, was Sie da geschaffen haben und warum Sie damit einen Preis gewonnen haben.
Ja, da fangen wir mit so einer ganz großen Frage irgendwie an. Warum ich den Preis gewonnen habe, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Ich stecke ja nicht in der Jury. Worum es geht, das ist recht einfach. Ein Ausstellungsdesign über das Waldsterben. Warum das Waldsterben? Mein Klima und Klimawandel ist ja mittlerweile schon irgendwie präsent, aber das ist trotzdem irgendwie nicht so ein greifbares und vor allen Dingen nicht so ein spürbares Thema. Also es ist abstrakt, also es wir kriegen ja auch immer nur Klimawissen, also Wissen über Wetter, über einen längeren Zeitraum. Und ich wollte das irgendwie sehr niederschwellig zugänglich machen.
Okay, und wie haben Sie das dann getan? Also was sieht man denn in dieser Installation?
Das ist ein Raum, den man begehen kann und man sieht vor allen Dingen auf dem Boden erstmal die Walddichte, dreidimensional nachgebildet, also je höher die Empore, desto dichter der Wald und da kann man eben raufgehen und dann strahlt von der Decke die Kronenverlichtung, also da habe ich Satellitendaten vom DLR genutzt, also vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt und habe da im Endeffekt über die Jahre hinweg diese Kronenverlichtung und die Zunahme dessen in Lichtsäulen, wo man aber eben durchgehen kann, dargestellt. Und dieses sehr abstrakte Thema auf eben diesen Zugang, sage ich mal, heruntergebrochen.
Cool. Also wir können ja vorwegnehmen, wenn man das mal sehen möchte, auf der Tonspur immer natürlich schwierig, sowas zu beschreiben, kann natürlich bei uns im Netz schauen, wir haben darüber berichtet, da kann man ein bisschen was sehen, aber man kann das eigentlich so richtig erst erleben und das ist ja auch, glaube ich, dieses Immersive ist ja Teil des Erlebnisses von Kunst und auch von Design an dieser Stelle, kann man sich anschauen. Aktuell sogar in der Region, oder?
Ja, genau. Also heute Abend ist die Vernissage im Red Dot Design Museum in Essen. Und ab morgen ist es auch zugänglich für jede Person, die da Lust drauf hat. Wobei ich dazu sagen muss, das ist leider nicht das eigentliche Ausstellungsdesign. Also man kann da nicht durchlaufen, es wird digital wiedergegeben. Weil neben meiner Arbeit werden auch noch ganz viele andere tolle Arbeiten aus dem Kommunikationsdesign gezeigt. Und meine Ausstellung ist ja schon sehr raumgreifend, also da ist auch noch Platz.
Man braucht ein bisschen Quadratmeter in der Fläche, aber auch, glaube ich, einen hohen Raum, ne, um das darstellen zu können eigentlich, oder?
Genau. Und da ist jetzt auch eben der Raum für noch ganz viele andere tolle Projekte, die man sich anschauen kann.
Aber zu sehen gab es das schon mal. Es war so installiert. Wo ist eigentlich der Ursprung dieses Designs?
Das ist an der Folkwang Universität der Künste, auch in Essen, gar nicht weit, also fußläufig eigentlich von dem Museum, wo es jetzt gezeigt wird. Und das Ganze ist erstmal als Modell entstanden. Das Ganze ist quasi auch im kleinen Rahmen geblieben, bis ich es dann in Weimar nochmal aufgearbeitet habe. Genau, es hat vor circa 3 Jahren seinen Ursprung.
Okay, krass. Also an so einer Arbeit arbeitet man dann nicht auch nur mal eine Woche oder so, sondern das ist richtig intensive Arbeit. 3 Jahre haben Sie jetzt gesagt, jetzt ist die Bekanntgabe, dass Sie den Preis gewonnen haben, ja schon im Herbst erfolgt oder im frühen Winter, glaube ich, ne? Also vergangenen Jahres. Was passiert in so einem Zeitraum? Also Sie mussten natürlich dafür drehen, weil da auch visuell was dargestellt wird. Sie mussten Daten recherchieren. Warum dauert sowas dann so lange? Was passiert in der Phase?
Die ursprüngliche Idee ist in einem Kurs innerhalb meines Studiums an der Folkwang entstanden, in Kommunikationsdesign. Und da gab es keine wirkliche Vorgabe. Wir sollten uns mit Wetter beschäftigen und ja, das Ganze in einer immersiven Gestaltung.
Immersiv bedeutet also etwas zum Erleben für den Betrachter, wo man reingeht, wo man Teil des Ganzen wird, oder was?
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es, dieser Begriff ist sehr weit zu fassen. Also das kann klassisches Informationsdesign sein, das kann aber auch eben, gerade wie es heute auch sehr aktuell ist, durch VR und AI, mit dem Handy oder mit Brillen erlebbar sein.
Okay, Virtual Reality oder was heißt das andere nochmal?
Augmented Reality.
Genau, Augmented heißt, man nimmt sein Handy, schaut damit auf das Bild, was einem wirklich live vor Augen steht, also zum Beispiel hier auf die Lambertuskirche, und man sieht aber auf dem Display des Handys oder durch die VR-Brille einen Layer oder eine Ebene, wo einem dann was dargestellt wird. Also da kann dann ein Film ablaufen, vielleicht sogar in 3D, wo also, weiß nicht, Fledermäuse durchs Bild fliegen, oder man kann einfacher vielleicht auch sich zum Beispiel Daten anzeigen lassen. Wie alt ist die Kirche? Wie hoch ist sie? Wie breit? Was passiert in dieser Kirche? Das sind unterschiedliche Darstellungsformen, die ja immer mehr Raum greifen und die besonders, ich sag mal, im Tourismus Sinn ergeben, Spaß machen können, aber auch eben in der Kunst, in der darstellenden Kunst, dass man einfach nochmal eine zusätzliche Ebene über das Digitale auf die Wahrhaftigkeit, die sich vor einem abspielt, gelegt bekommt, ne?
Ja, genau, so kann man das sagen. Meine Arbeit hat sich da auch stark an der Arbeit von meiner Dozentin Daria Jelonek orientiert, die selbst international, vor allen Dingen in London, ausstellt und auch schon etablierte Künstlerin ist. Und da deutlich mehr Erfahrung hat als ich. Und sie war da auf jeden Fall eine gute Mentorin.
Okay, cool. Wie ist das eigentlich? Man sagt ja bei Künstlern oft, ist vieles brotlos. Das heißt, man kann irgendwie zwar dann 2-3 Jahre an einem Werk arbeiten und es ausstellen, was ein großer Erfolg ist, was es erlebbar macht für die anderen Menschen, aber irgendwie kommt ja nichts dabei rum. Also was hat man jetzt davon? Was verbinden Sie jetzt mit Ihrer Installation? Also können Sie damit eine Message loswerden, die auch ankommt, oder was verbinden Sie damit für eine Intention?
Das ist eigentlich eine super schöne Frage, weil ich glaube, die Frage spiegelt auch ein bisschen wider, wie wir heutzutage denken. Also es ist natürlich so, dass wir alles funktional denken und auf einen Nutzen ausrichten. Ich möchte jetzt gar nicht so politisch auf diese Frage eingehen, weil das ist ein riesengroßes Thema. Aber ganz im Speziellen, jetzt auch in Bezug auf mein gezeigtes Projekt. Es ermöglicht erst einmal, sich sehr feinfühlig mit den Dingen und mit den, sage ich mal, Zwischentönen und Nuancen zu befassen, die in unserer heutigen Kommunikation mehr und mehr eigentlich abhanden kommen, dadurch, dass es auch eben, ich glaube, jeder kennt das, durch Social Media geht's eigentlich nur noch um so eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, und sich da mal mit einem Thema sehr intensiv, vor allen Dingen ästhetisch, also visuell, narrativ auseinanderzusetzen, und sich zu fragen, wie kommuniziere ich jetzt ein sehr komplexes Thema und berühre Menschen, das ist, glaube ich, das, wo die große Herausforderung liegt.
Ist Ihnen das hiermit gelungen, meinen Sie? Also ich meine, wenn man einen Preis gewinnt, scheint es ja auch bei anderen anzukommen.
Also ich meine, so viel kann man schon sagen, wenn ich diese Vorgaben nicht erfüllt hätte, hätte die Jury sich sicher gegen das Projekt entschieden. Also es geht schon stark darum, eben sich viel mit Design und Designsprache auseinanderzusetzen und was es eigentlich bedeutet, zunächst einmal ein Problem zu adressieren und dann aber das Medium selbst zu beleuchten. Also es ging um die Kronenverlichtung, also es ging um Licht, also wollte ich auch Licht als Medium irgendwie thematisieren. Und oftmals, ich beschäftige mich ja jetzt schon ein bisschen länger mit Design, ist mir aufgefallen, dass das Medium eigentlich oft verstellt ist. Also man will etwas sagen über ein komplexes Thema, bekommt es aber nicht auf den Punkt. Also nutzt dann zum Beispiel viele technische Mittel, die auch ressourcenaufwendig sind, aber das herunterzubrechen und die Essenz des Themas zu treffen, das ist eigentlich die große Herausforderung.
Super spannend. Ich spreche ja selten mit Künstlern hier an dieser Stelle und bin darum so dankbar, dass Sie als Designer oder angehender Designer, der das studiert und der da im Master steckt, Kommunikationsdesign, nur ist Kommunikation ja auch mein Thema, aber auf eine ganz andere Art und Weise, sehr schlicht eigentlich, sehr sachorientiert, aber überhaupt nicht mit einem großen künstlerischen Anspruch. Und ich finde es total interessant. Würden Sie Leuten, jungen Leuten, Sie sind jetzt selbst Ende 20, raten, in diesem Bereich zu gehen? Oder würden Sie sagen, ey, nee, mach lieber was mit der Schippe in der Hand oder lieber was, womit man konstruktiver ist in dem Sinne, den wir gerade schon besprochen haben, also mit der Nutzen-Relation im Hintergrund. Für wen ist das was? Berichten Sie doch mal aus Ihrem Designerstudium.
Also ganz vorweg, ja, unbedingt. Also es cool. Ist für mich in dem Bereich, in dem ich arbeite, und ich habe mich relativ schnell auch selbstständig gemacht. Also ich studiere jetzt zwar schon recht lange und habe zwischendrin immer wieder Pausen gehabt und zum Beispiel auch in Indien gearbeitet und in Berlin. Und wenn man da für sich diese Nische gefunden hat, ist es, glaube ich, das, ja, um das jetzt so platt zu sagen, das Coolste, was man eigentlich machen kann. Aus meiner Perspektive.
Krass.
Aber es ist auf jeden Fall auch mit sehr viel Leidenschaft verbunden und da gehört dann manchmal auch so das, sag ich mal, das Leiden mit dazu. Also es ist dann auch manchmal ein bisschen Pain, sich ja immer wieder aufs Neue, also mit Themen zu befassen, die einem komplett fremd sind.
Ja, krass. Das ist gefühlt auch Teil meiner Arbeit, aber ich bin spätestens nach einer Woche dann mit dem Thema fertig, weil ich meine Geschichte, meinen Podcast, mein Video zu einem Beitrag dann fertig habe und dann damit abschließen kann. Es sei denn, das Thema dreht sich weiter und ich kann nochmal, wir sagen dann in Journalismus, einen Nachdreher darüber schreiben, also wie hat sich das seitdem weiterentwickelt. So, ansonsten, ich beschäftige mich gestern mit Kita-Plätzen, morgen mit einem Mordfall, vorgestern mit der Unfallstatistik, übermorgen mit einer Ehrenamtlerin, die seit 20 Jahren an einem Projekt arbeitet. So, das ist so bunt, das ist so vielfältig. Alles Themen, mit denen ich jetzt auch nur in meinem Alltag am Rande konfrontiert bin und die ich nie studiert habe oder wo ich überhaupt nicht fachlich embedded bin, weil ich vielleicht nur aus eigenem Anschauen da ein bisschen Ahnung von habe, aber ich schaffe mir irgendwie Ahnung drauf, habe das dann aber nach einem Tag eigentlich nicht vergessen, aber abgehakt, für mich abgearbeitet. Text ist erschienen, Ende aus Mickey Mouse. Das ist ja bei Ihnen dann irgendwie ganz anders. Sie müssen, ohne jetzt einen Output direkt zu haben, morgen weiterarbeiten an dem Thema und sich da reinknien und reinfuchsen und ganz tief drin aufgehen ja eigentlich auch, ne?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, es ist schon same, same, but different. Also ich kann mich da schon auch drin sehen, wie sie das spiegeln, dass sie sich ständig mit neuen Themen befassen. Ich würde sagen, was dazu kommt, ist, also man muss da nochmal unterscheiden. Wenn wir jetzt über Kunst sprechen, meine Designprojekte sind zwar künstlerisch, aber es ist trotzdem Design. Also es ist ja trotzdem erst einmal ein Problem, das an mich herangetragen wird oder eben eine Aufgabenstellung. Und ich befasse mich dann mit diesem Thema, aber es ist trotzdem mit einem klaren Rahmen festbegrenzt. Auch wenn mir jetzt viele KünstlerInnen widersprechen würden, aber Kunst funktioniert ja grundsätzlich anders. Ja, Kunst ist ja schon auch etwas, wo eigentlich KünstlerInnen das tun, um das Tun Willens und dann im Endeffekt zum Schluss schauen, wie sie das, was sie tun, eben in den Ausstellungskontext bringen. Oder es ist eben Aktionskunst, dann passiert das parallel, aber es ist trotzdem nicht von außen quasi funktional gedacht. Dieses Funktionale ist beim Design schon stärker vorhanden. Also es ist auch viel systemischer, also je nach Disziplin im Design ist das schon viel analytischer, als man sich das jetzt von außen vielleicht vorstellen mag.
Was ist denn eigentlich seit der Verleihung des Preises oder der Anerkennung geschehen? Also in Ihrem Leben oder in Ihrer Arbeit? Also hat sich seitdem vieles verändert für Sie?
Ich würde sagen, überhaupt nicht. Also die Art und Weise, wie ich jetzt mit Leuten in Kontakt trete und so, das ist natürlich absolut gleich geblieben. Und ich habe zwar auch gemerkt, gerade wenn ich jetzt in Bezug auf Jobs dann da jetzt in Wien zum Beispiel das kommuniziere, das macht man sich ja dann irgendwie ins Portfolio oder so.
Ja.
Wenn dann Leute nach dem Portfolio fragen, ist das auf jeden Fall, sage ich mal, gut. Aber es ändert ja nicht wirklich was. Also ich arbeite natürlich immer noch genauso, wie ich vorher auch meine Projekte angehe.
Was ist denn jetzt Ihr aktuelles Projekt? Ist das eine jetzt als abgeschlossen zu betrachten oder lebt das irgendwie weiter und was machen Sie aktuell?
Ich habe eigentlich nie nur ein Projekt, was ich gerade angehe. Ich habe derzeit auch einige Projekte, sag ich mal, in der Pipeline. Es geht ja dann auch oft irgendwie erstmal um die Finanzierung, dass man bis dann dieses Projekt eigentlich umgesetzt wird, man dann auch oft diese Projekte in der Schublade hat, wie man das so schön sagt, bis es dann um den eigentlichen Designprozess und Umsetzungsprozess geht. Und aktuell ist mein Fokus wieder mehr noch auf theoretischer Arbeit und meinem Masterstudium an der Bauhaus-Universität in Weimar, wo ich Medienwissenschaft gerade abschließe, und da befasse ich mich sehr stark theoretisch mit Film und Filmtheorie, Psychologie. Ja, das ist so mein Main-Fokus und gleichzeitig arbeite ich mit einem Regisseur aus Berlin zusammen. Da darf ich auch gar nicht so viel verraten, sonst killt mich die Produzentin, weil das ist dann, gerade wenn das so größere Projekte werden, dann ist das schon auch hart, wenn man da um Förderung kämpft und gerade in Bezug auf die Ideen, es ist dann gerade aus der Produktionssicht, wird darauf geachtet, dass da nichts
nach außen dringen. Da bin ich mal fair und frage nicht weiter. Aber ist das für Kino oder für Fernsehen oder für was ganz anderes?
Es ist für Kino.
Okay, krass.
Und idealerweise fürs TTF, genau, da gibt es eben dieses kleine Fernsehspiel, was für Newcomer, sage ich mal, Filmförderung gibt. Aber zum Beispiel die deutsche Oscar-Einreichung dieses Jahr, die hat auch mit dem kleinen Fernsehspiel produziert. Also es klingt so klein, aber es kann auch sehr groß sein.
Sehr cool. Jetzt sind Sie gerade in Castrop-Rauxel. Was verbindet Sie noch mit Ihrer, ich glaube, Heimatstadt ist richtig, ne? Sie sind hier aufgewachsen, weiß nicht, zur Schule gegangen, weiß nicht, irgendwie am Gymnasium oder Gesamtschule oder wo waren Sie unterwegs?
Also was mich aktuell verbindet, ist natürlich meine Familie, also meine Eltern und das befreundete Umfeld. Ich bin hier zur Schule gegangen, also zum Adalbert-Stifter-Gymnasium.
Okay. Und wie ist es jetzt zurückzukommen aus Wien oder aus den großen Metropolen oder von den großen Hochschulen? Ich weiß nicht, Weimar oder Essen-Volkwang hatten Sie erwähnt. Ist es irgendwie schön, nach Castrop-Rauxel zurückzukehren?
Ja, total. Das sind ganz gemischte Gefühle. Also es ist natürlich auch immer noch Heimat. Trotzdem, ich bin gar nicht mehr so viel hier. Und ja, jetzt so auch durch die Innenstadt irgendwie zu laufen, das ist auch mit so einem gewissen nostalgischen Gefühl verbunden.
Sehr schön. Und dann noch bei dem frühlingshaften Sonnenschein. Wir müssen noch einmal sagen, wir nehmen hier am 26.02. auf. Wahrscheinlich wird diese Folge erst ein bisschen später erscheinen. Wir sind da jetzt nicht so getrieben, was die Terminierung angeht. Wir nehmen ja heute erstmal auf die reguläre Folge für morgen, das heißt für den 27.02. Das macht mein Kollege Thewe. Ich bin jetzt hier mit dem Spezial dran und ich denke, das spielen wir dann in der ersten Märzwoche aus. Ich finde es total spannend. Ich weiß nicht, wie war es jetzt für Sie, hier am Mikro zu stehen? Das war für Sie auch ein Debüt, ne?
Ich bin es nicht so gewohnt, quasi vor dem Mikro oder vor der Kamera zu stehen. Ich stehe da eigentlich auch lieber hinter der Kamera. Aber habe mich total gefreut. Also ich kann jetzt auch noch eine Stunde so weitermachen.
Aber ja, wie das bei mir so ist, die nächsten Themen, die drücken schon. Und der Kollege muss heute noch hier ins Studio aufnehmen. Ich sage ganz lieben Dank für den Besuch aus Österreich, aus Wien heute, auf dem Weg nach Essen quasi. Kurz mal im Zwischenstopp in der Castroper Altstadt bei uns im Podcast. Philipp Kowalski, viel Erfolg weiterhin im Studium mit der Kunst bzw. dem Design. Auch da gibt es Unterschiede, das haben wir heute gelernt. Ich fand diesen Einblick total spannend und sage dann an dieser Stelle, wie ich das bei allen Gästen mache, ganz herzlich Glück auf.
Podcast, das Spezial.